Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
Ihre Zugvorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet.
Durch die Sendung führt Podcaster und Lokführer Gregor Börner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Langsamfahrt. Heute habe ich diese Themen. Der Exot des Fernverkehrs der Deutschen Bahn geht in Rente. Wir sprechen heute über die ehemaligen Metropolitan-Züge, denn diese sollen zum Fahrplanwechsel ausgemustert werden. Wir blicken heute in die Eifel sowie an die Ahr und schauen, was das Unwetter Mitte Juli dort mit der Eisenbahn gemacht hat. Durch die Unwetter in der Eifel werden außerdem Stimmen lauter, eine Bahnstrecke notfallmäßig zu reaktivieren. Eine Museumsbahn stellen wir heute außerdem wieder vor, heute die Bukower Kleinbahn. An dieser Stelle begrüße ich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio, bei Radio Unerhört Marburg, Radio Darmstadt, Radio RFM und Radio Swupfurt. An alle Radiohörer geht wie immer noch der Hinweis, dass ich die Interviews fürs Radio kürzen muss, denn sonst ist die Sendung deutlich länger als eine Stunde, aber im Podcast auf langsamfahrt.de gibt es die Gespräche immer in voller Länge. Also langsamfahrt.de, da gibt es die Sendung als Podcast. Die Musik im Hintergrund ist von DJ Tuvik, der Titel heißt Die Bahn. Und zwischen den Gesprächen hören wir heute von Jason Shaw den Akustik Blues. Außerdem auf langsamfahrt.de, Ausgabe 23, gibt es zu allen Themen auch noch weiterführende Links sowie die Musik zum Herunterladen. Exot des Fernverkehrs der Deutschen Bahn geht in Rente. So titelte die Bahn einen Artikel über ihre ehemaligen Metropolitan-Züge. Einst haben sie angefangen als hochpreisige Business-Züge, fuhren zuletzt aber als ICE durch Deutschland. Zum Fahrplanwechsel möchte die Deutsche Bahn diese beiden Züge ausmustern, wobei anzumerken sei, dass seit einem Unfall nur noch einer der beiden Züge unterwegs ist. Ich spreche jetzt mit Markus Granert, er betreibt die Internetseite fernbahn.de. Hallo Herr Granert.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir wollen uns heute mal über den Metropolitan unterhalten. Das war ein Zug, der ist 1999 eingeführt worden. Damals war die Premierenfahrt und Sie waren dabei. Was war denn der Metropolitan für ein Zug?
Ja, der Metropolitan war tatsächlich etwas Außergewöhnliches. Es gab ja schon über einige Jahre damals den ICE als hochwertiges Produkt und zusätzlich wurde eben ja speziell für Geschäftsreisende auf der Relation zwischen Hamburg und Köln ein neuer Zug eingeführt, eben dieser Metropolitan, der komplett neu entwickelt wurde.
Also damals ging man eigentlich schon den Weg weg von den klassischen Wagenzügen hin zum ICE, zu fertigen Triebzügen, hat jetzt aber mit dem Metropolitan wieder einen klassischen Wagenzug auf die Schiene geholt. Wie unterscheidet er sich denn zu dem ICE, der ja auch aus Wagen und einer Lok besteht?
Zum ICE ist der Unterschied für den Fahrgast erst einmal nicht sichtbar. Im Hintergrund laufen aber andere Systeme, das heißt Lokomotive und die einzelnen Wagen kommunizieren auf einer, ich nenne es mal intensiveren Ebene, als es im klassischen Intercity-Zug der Fall ist.
Also das rein Technische ist schon mal was ganz anderes. Da können wir später noch mal drüber sprechen. Die Steuerleitung und Diagnose ist bei dem Zug schon mal was ganz anderes gewesen. Aber aus Fahrgastsicht unterscheiden sich die Wagen innen ja schon ganz deutlich. Äußerlich war der Zug früher grau und innen die Sitze, das war schon was Hochwertigeres.
Ja, das ist richtig. Die Sitze waren lederbezogen. Den Fahrgast empfing ein Holzdekor. Also es war wirklich sehr edel aufgebaut. Außen, ne, wie Sie schon sagten, grau-silber, dass da also wirklich ein Blickfang im Bahnhof war. Und der Hauptunterschied zu allen anderen Zügen, also zu sämtlichen 150 Jahren Eisenbahngeschichte davor, war halt, dass es nicht diese klassische erste und zweite Klasse Aufteilung gab, sondern eben drei individuell gestaltete Bereiche für Bedürfnisse der Fahrgäste.
Was waren das zum Beispiel für welche?
Sie nannten sich Club, Silence und Office und daran angelehnt Office für klassische Büroarbeiten, Silence, wenn sich jemand entspannen, ausruhen oder auch
also der Ruhebereich quasi. Wollte.
Und der Clubbereich war so dann, ich sag mal, der kommunikative Teil des Zuges. Also auch mit Bistro, Unterhaltung.
Und die Wagen waren dann innen, je nachdem, für welchen Bereich sie da waren, entsprechend eingerichtet und nicht alle Wagen gleich.
Richtig, genau. Also reserviert werden konnte gezielt in einem dieser drei Bereiche. Und entsprechend hat man sich dann dort im Zug wiedergefunden, ja.
Also der Zug hatte auch schon Steckdosen, steht auf ihrer Internetseite, da konnte man mit dem Laptop damals schon arbeiten, was heute eigentlich Standard ist, wurde da schon ausprobiert und wahrscheinlich auch schon rege genutzt.
Richtig, das ist 22 Jahre her und wenn wir 22 Jahre zurückdenken, was sich seitdem entwickelt hat, speziell natürlich im Internet mit Digitalisierung, da war damals die Steckdose tatsächlich innovativ.
Sogar einen Fax-Service gab es im Zug. Für richtig, damalige genau. Zeit wichtig.
Ja, absolut, um die Kommunikation einfach mit außen aufrechtzuerhalten. Auch gab es ja Repeater, also um jetzt im Office-Bereich gute Telefonverbindungen herzustellen. Auch damals waren die Netze noch nicht in der Qualität, die sie heute haben.
Aber man konnte sich verständigen.
Richtig, genau. Also mit außen war die Kommunikation besser gegeben als in anderen Zügen.
Betreiber des Zuges war ja mehr oder weniger auch die Deutsche Bahn, allerdings war nie ein DB-Logo auf dem Zug drauf, sondern immer das eigene Metropolitan-Logo. Warum hat man da eine eigene Marke geschaffen?
Ja, es wurde tatsächlich eine Tochtergesellschaft gegründet, um dieses Produkt speziell von der Deutschen Bahn abzugrenzen. Noch nicht einmal aus schlechtem Gewissen, aber um auch eine neue Zielgruppe anzusprechen und ich nenne es einmal frisch und innovativ auf dem Markt aufzutreten. Daher wurde damals die MET GmbH gegründet.
1999 war ja die Premierenfahrt. Sie waren dabei, auf Ihrer Internetseite kann man sogar noch ein Bild der Fahrkarte sehen, die sieht jetzt kaum anders aus, wie eine Fahrkarte heute für ein ICE aussieht. Wie lief diese Premierenfahrt denn ab?
Ja, die Fahrt lief schon irgendwo besonders ab. Der Zug war gut besucht, daran erinnere ich mich noch. Es gab natürlich eine Vorstellung der Gesellschaft, es gab auch kleine Geschenke. Und ja, es war tatsächlich eine Kennenlernfahrt für alle Fahrgäste. Es waren, ich nenne es mal, unterschiedliche Gruppen an Bord. Es waren natürlich Bahnfans dabei, es waren reguläre Fahrgäste dabei, es waren Journalisten dabei und insofern eine ja wirklich bunte Mischung, um diesen Zug einfach einmal zu testen und ja das Angebot einmal zu erleben.
Auf der Fahrkarte steht, sie hat 30 Mark gekostet. Das sieht jetzt eher sehr günstig aus, um einmal von Hamburg nach Köln zu fahren. War der Zug später auch eher günstig oder war das so eine Art Einführungspreis, um diese Premiere da erstmal zu veranstalten?
Ja, diese 30 Euro, die waren der Aufpreis zu einer Netzkarte.
Aha.
Die heutige Bahncard 100 und also für 30 Euro war es nicht möglich, im Metropolitan zu fahren. Das war tatsächlich der Aufpreis und die Preise lagen, wenn ich jetzt nicht nachbittere, ich meine so etwa bei 180 Mark damals für eine einfache Fahrt.
Also auch kein Schnäppchen unbedingt. Also der klassische IC war günstiger.
Ja, absolut. Der IC war günstiger, weil der Metropolitan eben deutlich mehr geboten hat. Sowohl im Zug, aber auch was die Fahrzeit betrifft zwischen Hamburg und Köln.
Also da konnte er noch einiges rausholen, der fuhr dann ein bisschen schneller.
Richtig, er hat einige Halte ausgelassen und speziell zwischen Hamburg und Köln gibt es ja den, ich nenne es mal glücklichen Umstand, einige Großstädte umfahren zu können und auch so Fahrzeit zu sparen. Beispiel Bremen, Beispiel der Raum Dortmund. Und ja. So war es möglich, eben über eine halbe Stunde schneller zu sein als der planmäßige Intercity und das hat man sich dann eben auch bezahlen lassen.
Ja, Zeit ist Geld, das zielt dann aber fast eher auch wieder Geschäftsleute ab. Wie wird der Zug denn später genutzt? Auch von Privatreisenden?
Ja, der Zug war auf Geschäftsreisende ausgerichtet. Man stellte aber relativ schnell fest, dass er sich nicht hundertprozentig auslassen lässt, auch nicht annähernd hundertprozentig. Es gab 4 Verbindungen am Tag. Der Zug morgens war gut ausgelastet, aber auf der Rückfahrt möchten Fahrgäste eben gerne flexibel sein, weil vielleicht morgens noch nicht bekannt ist, wie lange ein gewisser Termin dauert. Und wenn der Metropolitan dann eben um 15 Uhr und um 19 Uhr fährt, dann wird niemand 2 oder 3 Stunden auf ihn warten wollen, sondern eben auf den nächsten Intercity einsteigen. Ja. Deswegen keine zufriedenstellende Auslastung. Man hat sich später offensiver auch für Privatkunden aufgestellt und diesen Zug entsprechend auch für, in Anführungszeichen, Normalreisende beworben.
2004 ist diese Verbindung wieder eingestellt worden. Das war es damals dann schon mit dem Metropolitan. War diese nicht so optimale Auslastung da der Hauptgrund für?
Ja, das war der Hauptgrund.
Also der klassische IC war flexibler, günstiger sowieso. Dann war es vorbei mit dem Metropolitan. Was hat man danach aus ihm gemacht?
Ja, der Zug war ja trotzdem noch recht modern. Es war ein neues Modell und es wäre abwegig gewesen, ihn jetzt abzustellen. Deswegen hat man tatsächlich neue Einsatzfelder gesucht und ja mit einigen Experimenten dann auch gefunden. Also der Zug wurde dann zunächst zum planmäßigen Intercity mit Metropolitan-Wagen und wurde dann später auch als ICE vermarktet, weil er einfach ICE-Standard bietet.
Er wurde auch umlackiert, also er sah nachher äußerlich auch aus wie ein ICE.
Richtig, er wurde weiß lackiert und ein Gelegenheitsfahrgast würde jetzt vielleicht gar nicht von außen den Unterschied erkennen, ob nun der Metropolitan an den Bahnsteig einfuhr oder ein IC oder Intercity.
Ich erinnere mich mal an eine Aussage von jemandem, der wollte mit dem ICE fahren. Der Metropolitan kommt, er sieht nur die Lok und denkt, ach, was hat die Deutsche Bahn denn hier wieder für einen ollen Ersatzzug bereitgestellt, bis er dann drinnen erstmal merkte, oh, das ist ja doch nicht der olle Ersatzzug, das ist der ehemalige Metropolitan. Die Lok war später weiterhin rot, also auf den ersten Blick konnte man noch denken, ein IC kommt.
Richtig, also absolut positive Überraschung, sicherlich für einige Fahrgäste, die eben diesen gewohnten Intercity erwartet haben und dann doch von innen überrascht gewesen sind, dass es eben doch was Besonderes, was da jetzt heute als IC oder ICE fährt.
2 Züge gab es ja nur davon, allerdings 4 Lokomotiven, dass jeder Zug quasi noch eine Ersatzlokomotive hatte. Ich meine aber, die Ersatzlokomotiven waren auch rot und fuhren normal auch mit IC-Wagen die Verkehre.
Genau, also zu Beginn 1999 wurden 2 Lokomotiven silber lackiert, dass sie also zum Metropolitan auch optisch passen. Und die beiden Ersatzlokomotiven waren rot, aber genauso auch vor dem Metropolitan im Einsatz, wenn dann eine der beiden Standardlokomotiven zur Revision war oder entsprechend in der Werkstatt stand.
Es konnte ja nicht jede Lok davor gespannt werden. Da wurden technisch einige Sachen verändert, beziehungsweise auf den Loks musste was angepasst werden. Die Steuerleitung war anders bei dem Zug. Man konnte irgendwie Diagnosedaten sehen. Was war denn alles anders?
Ja, es war im Wesentlichen das Diagnosesystem. Das heißt, sie konnten von der Lok oder auch von dem Steuerwagen aus verschiedene Informationen zu einzelnen Wagen bekommen, Störungsmeldungen bearbeiten, ähnlich wie es jetzt auf den ICE-Triebzügen Standard ist. Was? Im Lokwagengespann war es damals das einfach nicht. Es wurde das System aus dem ICE im Prinzip auf den Metropolitan übertragen und somit mussten auch die Serienlokomotiven der Baureihe 101 angepasst werden. Das ist eben bei 4 Exemplaren konkret geschehen.
Markus Granert von fernbahn.de, vielen Dank.
Sehr gern.
Am 14. Juli gab es in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schwere Regenfälle, die Hochwasser zur Folge hatten. Wir alle erinnern uns an die Berichterstattung aus den Medien. Teile der Eifel und des Ahrtals sind schwer verwüstet worden. Wir werfen heute mal einen Blick auf die Schäden, die an der Eisenbahn in den betroffenen Gebieten entstanden sind. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitung Der Schienenbus. Hallo Michael.
Hallo, moin Gregor.
Am 14. Juli gab es ein verheerendes Unwetter. Da ist viel Regen runtergekommen. Es gab ja richtige Fluten, die in der Eifel und im Ahrtal wüteten. Da ist viel kaputt gegangen. Wir alle haben das in den Medien wahrscheinlich deutlich verfolgen können. Aber da ist auch sehr viel Eisenbahn kaputt gegangen. In der letzten Sendung haben wir schon drüber gesprochen, was mit der Ahrtalbahn passiert ist. Da ist aber noch mehr kaputt. Du hast das mal zusammengefasst.
Ja, man muss ja erstmal deutlich vorher schieben, das Thema Eisenbahn ist ja fast ein Randthema. Also sind ja, wenn man das auch mit Belgien und Niederlande und auch Nordrhein-Westfalen mal betrachtet, sind insgesamt ja mehr als 230 Menschen ums Leben gekommen. Das ist ja auch eine menschliche Tragödie. Viele Leute haben Haus und Hof verloren und es gibt ja auch immer noch Leute, von denen man gar nicht mehr weiß, wo die eigentlich sind, also auch Vermisste. Das ist alles ganz grausam und hat uns ja alle gemeinsam seit Wochen jetzt verfolgt, das Thema. Es geht natürlich darum, bei der Infrastruktur, dass alles wieder so schnell es geht für die Leute in Gang zu bringen. Also nicht nur die Schienen, es geht ja auch um die Wasserversorgung, Entsorgung und auch um die Straße. Aber beim Thema Bahn, das betrifft ja uns, haben wir ja auch mitgekriegt, wenn man so die Zahlen vor Augen hält. Insgesamt sind ja nun in der Eifel, Ahrtal, rund 600 Kilometer Eisenbahn de facto zerstört. Und auch 80 Bahnhöfe sind betroffen, teilweise auch gar nicht mehr vorhanden. Also wer die Bilder in den Medien gesehen hat, das ist alles fürchterlich. Und jetzt geht es ja darum, wie kriegt man das so schnell es geht denn auch wieder auf die Gleise gesetzt. Ich meine, da sind ja auch ganze Züge, die da, 9 Triebwagen alleine von DB Regio, die verstreut rumstehen und die auch überflutet waren. Die sind wahrscheinlich auch nicht mehr zu gebrauchen.
Ja, das ist ja heute alles nur noch Plastik, Computer und naja, ein bisschen Motor dran. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so leicht zu retten sein, vielleicht mit viel Aufwand. Was ich viel tragischer finde von der Vulkaneifelbahn, der eine Aussichtswagen ist wohl auch sehr beschädigt, der in Gerolstein steht. Mhm. Und da ist sämtliche Elektrik jetzt kaputt, der wird wahrscheinlich auch noch über Jahre ausfallen. Und der kommt ja auch gar nicht da weg. Die Vulkaneifelbahn, die klagt ja auch drum. Wir sind hier in Gerolstein eingeschlossen, dahinter ist kaputt in beide Richtungen. Jetzt stehen wir hier, man könnte ja irgendwie fahren, da ist ja noch eine Strecke da, aber die ist ja stillgelegt.
Genau, ich meine, Jörg Petri ist ja da als Geschäftsführer der AKE Touristik mit dem historischen TEE unterwegs, also auch den Aussichtswagen. Und gleichzeitig aber ist ja auch Vulkaneisenbahn mit dem Güterverkehr jetzt de facto abgeschnitten. Und wenn man sich diese Lage da anguckt, Gerolstein vom Norden und vom Süden, das ist die Hauptbahn von Köln nach Trier, wird Minimum bis Ende 2022 per Bahn nicht erreichbar sein können, weil schlichtweg auch viele Brücken, die fehlen einfach, pikanterweise. Die Brücke, die aber noch steht in Gerolstein, ist die Küllbrücke. Die Küll, der Fluss, der dort durch Gerolstein läuft, ist ja auch über die Ufer getreten. Der ganze Bahnhof Gerolstein war ja auch unter Wasser. Aber diese Küllbrücke ist die Schienenverbindung, die geht Richtung Kaisersesch rüber nach Andernach. Und die Eifelquerbahn, um die es hier geht, ist ja auf 52 Kilometer stillgelegt derzeit. Und die ist das schon seit Jahren in der Reaktivierungsdiskussion enthalten. Und das scheiterte oft daran, oder eigentlich immer daran, dass diese Kühlbrücke angeblich nicht mehr standfest sei. Und das würde 6 Millionen Euro kosten, die zu sanieren, alleine dieses Bauwerk. Jetzt muss man sehen, dass genau diese Brücke, eine Behelfsbrücke aus der Nachkriegszeit, das ist die einzige, die fast das Heil überstanden hat. Und da ist jetzt natürlich die Überlegung im Raum, dass man damit Gerolstein überhaupt mal wieder angebunden wird, damit der Herr Petri da mit seinen Fahrzeugen rein und rauskommt und auch für die Baumaterialien, für die Bauzüge, die ja in den nächsten Jahren dort eingesetzt werden müssen, dass man die Eifelquerbahn als sogenanntes Baugleis wieder herrichtet. Das ist eine absolut sinnvolle Maßnahme. Das bietet sich nicht nur an, das drängt sich sogar auf. Und da kann man nur hoffen, dass DB Netz das jetzt so schnell es geht auf die Reise setzt.
Ja, über eben diese Eifelquerbahn reden wir später in dieser Sendung nochmal drüber. Da haben wir ein Interview dazu. Jetzt kann man das Ganze aber auch als Chancen begreifen. Also das Hochwasser hat viel zerstört. An vielen Stellen muss ohnehin jetzt sehr viel neu gebaut werden. Ich spreche jetzt hier vor allen Dingen mal das Ahrtal an. Denn da ist ja von der Eisenbahn nicht sehr viel übrig geblieben. Und die Ahrtalbahn, die ist ohnehin viel eingleisig. Nicht so ganz optimal an manchen Stellen gebaut. Manche fordern sogar, man könnte gerade noch ein Stück mehr wieder aufbauen. Was könnte man denn da alles wieder machen, dass das jetzt vielleicht sogar hinterher besser ist als vorher?
Ja, man muss auch in diesem Fall betrachten, die Ahrtalbahn war ja erst unlängst vom Oberbau saniert worden. Jetzt stand an, das elektronische Stellwerk unmittelbar anzugehen, also neue Signaltechnik, das ist ja alles kaputt. So, und jetzt hat man de facto eine nicht existente Eisenbahntrasse, die ist ja wirklich als Trasse teilweise nicht mal mehr zu sehen. Es sind ja fast alle Brückenbauwerke im Ahrtal verschwunden, kaputt, also alte Durchlässe, wo man auch sagen muss, das sind Bauwerke aus der Zeit von vor 150 Jahren. Da hat man auch so noch nicht mit diesen Hochwasserthemen so viel zu tun gehabt, Klammer auf. Es gab aber auch schon im Jahr 1910 ein schweres Unwetter und Hochwasser mit vielen Toten, Klammer zu. Aber man hat das damals nicht so in Betracht gezogen, dass man die Brückenbauwerke so installiert, dass das Wasser immer Platz hat. Man wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jetzt diskutieren, ob man diese Brücken 1:1 wieder aufbaut. Das ist planungsrechtlich vielleicht schneller. Aber man wird gleichzeitig aus guten Gründen jetzt sagen, wir müssen dem Fluss A einfach deutlich mehr Platz geben und dann müsste man eigentlich auch diese Brückenquerschnitte anpacken. Wenn man das sowieso alles neu planen muss, ist ja die Frage, ob man dort die Schieneninfrastruktur nicht gleich mit anpackt. Also es geht am Ende auch um Klimaschutz. Diese Hochwasserkatastrophen haben ja was mit Klimaentwicklung zu tun und da ist die Bahn eigentlich ein probates Mittel, um hier die Verkehrswende und Klimaschutz voranzutreiben. Da gibt es jetzt zwei konkrete Vorschläge, die in der Region diskutiert werden. Das ist zum einen, dass man die heute in Ahrbrück endende Ahrtalbahn wieder wie bis in die 80er Jahre existent nach Adenau verlängert. Die Trasse war überbaut, teilweise entweder durch eine Umgehungsstraße in Hönningen oder aber auch teilweise durch Gewerbeansiedlung. Aber das ist eben de facto zerstört. Und man könnte das jetzt neu diskutieren. Die örtliche CDU-Bundestagsabgeordnete hat das auch schon gefordert. Ob das realistisch ist, wird sich zeigen. Und eine zweite Sache ist, die Ahrtalbahn ist einfach angesichts der Verkehrsentwicklung mit ihrer Eingleisigkeit ab Walpforzheim nicht so richtig in der Infrastruktur angemessen. Und da war auch in der Diskussion jetzt bis Dernau das zweite Gleis von Walpforzheim, das sind einige Kilometer, zu verlängern. Das wäre von der Infrastruktur natürlich sinnvoll. Gleichzeitig greift das natürlich dann genau in das Flussbett der A ein. Und da muss man sehr genau überlegen, wie das zueinander kommt und ob das überhaupt realistisch ist.
Jetzt sind wir ja auch in Deutschland, was Planung angeht, wahrscheinlich Weltmeister. Wenn eine neue Brücke irgendwo gebaut wird oder sei es nur mal ein Stückchen abschnittsweise zweigleisig bauen, was vorher eingleisig war, dann kommen da Planungen, Feststellungsverfahren, dann wird hier geklagt, da geklagt. Jetzt kann man wahrscheinlich nach dem Unwetter einfach wieder aufbauen, was bisher war. Das war ja auch irgendwie genehmigt und irgendwie war das ja auch immer da. Aber das jetzt mal eben anders zu bauen, das kann man zwar machen, aber das ist wahrscheinlich hinterher rechtlich ziemlich angreifbar. Was habt ihr denn da gemacht? Die Brücke war doch gar nicht genehmigt. Wie sieht denn das so aus?
Ja, das wird sich jetzt zeigen. Das ist ja eine sehr, sehr spannende Diskussion. Also es ist der immense Druck, dass diese Infrastruktur, und wie gesagt, es betrifft ja nicht nur die Schiene. Das Gleiche gilt für die Straßen, das gilt aber auch für die Wasserversorgung. Da wird man ja auch grundsätzlich aufgrund der technischen Entwicklung Dinge anders bauen und umsetzen, als das in den letzten Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Das auf den neuesten Stand bringen. Das ist aber dann planungsrechtlich schwierig, ob man jetzt einfach mal eben unter einer Straße eine Abwasserleitung woanders langlegen kann mit einem höheren Durchschnitt, Querschnitt und. Und bei der Eisenbahn ist es natürlich ganz besonders augenfällig, weil ja da auch viele Akteure mit an Bord sind. Also mal eben vielleicht auch Radien zu begradigen oder einfach die Brücken ganz anders neu aufzubauen. Ich glaube nicht, dass die wieder im 1:1-Stil im Design der 18 oder 1900er Jahre wieder da aufgebaut werden können und dürfen. Aber gleichzeitig ist der große Druck, das muss ganz schnell gehen. Das zuständige Ministerium in Mainz hat ja auch schon gesagt, wir haben das im Schienenbus beleuchtet, das kann nicht mit dem deutschen Planungsrecht, das ja so unendlich träge ist, vonstatten gehen, weil dann würde man wahrscheinlich in 20, 30 Jahren über eine neue Bahntrasse reden, wenn und das hilft ja niemandem. Das muss anders gehen.
Jetzt gibt es natürlich auch Brücken, die waren damals okay, dass man die so auf die Art baut, die würden heute neu gar nicht mehr gebaut werden dürfen, höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich liegt das nicht nur an Brücken, auch an anderen Stellen. Damals war das so, hat jetzt Bestandsschutz, aber neu würde das so nicht mehr gehen. Aber das passt ja dann auch nicht mehr damit zusammen. Damals gab es einen Bauantrag, damals ist das alles genehmigt worden und heute dürfte man es ja vielleicht gar nicht neu so bauen. Ne, da beißt sich die Behörde ja selber in den Schwanz.
Naja, man muss sehen, bei diesen typischen Mittelgebirgsbahnstrecken, die sind natürlich vor 150 Jahren gebaut worden, da gab es diese Planungsverfahren überhaupt gar nicht. Und die sind auch aufgrund der technischen Rahmenbedingungen damals so gebaut worden, dass es möglichst einfach zu bauen ist. Und wo baut man dann die Trassen entlang der Flüsse, damit man diese Steigungen nicht hat und große Bauwerke vermeidet? Also die Eifelbahn von Trier nach Köln ist ja auch so ein Beispiel. Die läuft ja im südlichen Bereich immer entlang der Kühl, teilt sich das enge Tal und verbaut natürlich damit auch der Kühl das Überschwemmungsgebiet. Und das führt natürlich dann mit zunehmenden Hochwasserkatastrophen, auf die wir uns wahrscheinlich einstellen müssen, zunehmend zu Problemen. Und das muss man jetzt neu denken. Und ich glaube, auch bei der Eifelbahn, der Hauptstrecke, wird es auch nicht möglich sein, so wie angedeutet, dass man innerhalb der nächsten 1,5 Jahre die Strecke wieder vollständig in Betrieb nehmen werden kann, weil es sind ja Dutzende Brücken, die insgesamt beschädigt oder teilweise gar nicht mehr vorhanden sind.
Ja, das Problem mit den Steigungen, das ist natürlich da. Das Flusstal dafür zu nutzen, ist ganz gut. Könnte man heute auch umgehen, indem man hier und da noch einen Tunnel bohrt, was heute auch einfacher ist wie früher, aber da fängt die Planung ja wieder ganz von vorne an. Beziehungsweise heute sind ja auch die Züge ein bisschen leistungsvoller. Ein bisschen mehr Steigung ist heute gar nicht mehr so schlimm wie früher.
Ja, das stimmt, aber ich glaube nicht. Bei der Eifelbahn von Köln nach Trier, da wird keine Neuplanung erfolgen. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Fall der Eifelbahn hier und dort vielleicht sagen wir mal, Begradigungen in engen Kurven diskutiert werden. Definitiv geht es aber um das Problem der Brückenbauwerke und auch um die Breite dieser Brücken, über die Länge. Wie viel Platz können wir zukünftig und müssen wir vor allen Dingen auch den Flüssen geben?
Ja, das ist auf jeden Fall spannend, wie das in den nächsten Jahren sich da entwickeln wird. Wir werden es verfolgen können. Das wird so langsam gehen, da kann man immer mal wieder drauf schauen. Hast du eine Prognose, wann ist Eifel und Ahrtal wieder per Zug erreichbar?
Also wir haben im neuen Schienenbus diese ganze Thematik detailliert betrachtet und wir haben auch aufgelistet, wann welche Strecke nach den aktuellen Planungen, muss man immer deutlich sagen, wieder in Betrieb genommen werden soll. Einige sind ja jetzt auch wieder unmittelbar in Teilbetrieben. Es läuft Schienenersatzverkehr. Aber die großen Baustellen ist die Eifelbahn Köln-Trier. Da ist man jetzt vorsichtig dabei zu sagen, bis Ende 2022. Ich glaube das nicht. Ich halte das für unrealistisch. Das dauert länger. Und bei der Ahrtalbahn betrifft es im Prinzip genau den gleichen Zeitraum. Das wird uns bis nach 2022 befassen, der Wiederaufbau. Und insofern, da kommen wir wieder an den Ausgangspunkt, brauchen wir jetzt für die Region eine Anbindung. Und da drängelt sich die Eifelquerbahn auf, weil die ja auch ohnehin zur Reaktivierung immer wieder in der Diskussion ist. Und da kann man jetzt Nägel mit Köpfen machen. Und das sollte man auch unbedingt tun, um auch Geroldstein wieder anzubieten, mindestens für die Bautätigkeiten. Und dass man dort überhaupt mal wieder per Schiene einen Anschluss in die Eifel hat. Im Moment ist ja fast die ganze Eifel abgebunden.
Ja, das wollen wir mal hoffen, dass es auf der Eifelquerbahn dann vorangeht. Eine Strecke, die ohnehin zur Reaktivierung steht. Da könnte man jetzt ja das Ganze mal etwas vereinfachen. Darüber reden wir dann gleich nochmal in der Sendung. Ihr berichtet außerdem in eurem Heft noch über die Eisenbahnfreunde Jünkerath, die auch während dem Hochwasser abgesoffen sind. Was kann man denn zu denen berichten?
Ja, das ist ja alles ganz tragisch. Also ähnlich wie viele Privatmenschen, die Haus und Hof verloren haben. Und da muss man sagen, sind ja auch viele persönliche Dinge, die weggeschwemmt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. So ging es auch den Eisenbahnfreunden in Jünkerath. Also die haben ihr Archiv, das in einem Keller eingelagert war, das ist de facto auch zerstört. Und da sind natürlich ganz einmalige Sachen auch mindestens schwer beschädigt. Und die versuchen jetzt in akribischer Feinarbeit, das wieder aufzubauen und zu sichern, was noch zu retten ist. Darüber berichten wir so ein bisschen kurz, aber vor allen Dingen geht es uns auch darum, die Aufmerksamkeit auch auf diese ehrenamtlichen, tätigen Eisenbahnfans zu lenken. Im Übrigen betrifft das auch in NRW das Museum Muttental und andere, die wir jetzt alle gar nicht erwähnen können. Und wo wir sagen, liebe Eisenbahnfans, unterstützt bitte auch die Ehrenamtlichen, die vor Ort jetzt wirklich an den Auswirkungen des Hochwassers zu arbeiten haben.
Im Bereich Wuppertal wäre noch ein Museum zu erwähnen, die mit Straßenbahnen auch deutlich abgesoffen sind. Da ist auch die Straßenbahn vollgelaufen, die Halle ist vollgelaufen. Da sieht es nicht besser aus. Und zum Thema Elektrik, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen mit dem Wagen da in Geroldstein. Das ist halt einfach dann auch noch ein großer Arbeitsvorrat für die nächsten Jahre.
und ein mächtiges Kostenproblem natürlich.
Natürlich, für Vereine umso mehr.
Und vor allen Dingen, was da auch immer dran hängt, das eine sind die Kosten, das kann man, ist schon schlimm genug, das auffangen. Das andere ist aber, wenn man diese historischen Werte sieht, die dann teilweise auch wirklich unwiederbringlich verloren sind, das ist dann natürlich auch noch etwas, was wehtut. Bei allen ganz anderen Dingen, die da im Ahrtal und in anderen Regionen auch noch zu verschmerzen sind und wo man dran arbeiten muss. Aber wir reden ja hier über das Thema Eisenbahn und das hat auch viele Fans hart getroffen.
Das stimmt. Vielen Dank, Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitung Der Schienenbus.
Vielen Dank, Gregor.
Gerolstein in der Eifel wieder über die Schiene erreichbar zu machen, wurden Stimmen laut, die Eifel-Querbahn zwischen Kaisersesch und Gerolstein schnellstmöglich zu reaktivieren. Nur so könnten Bauzüge Gerolstein erreichen und man könnte die defekten Züge in Gerolstein in eine Werkstatt überführen. Ich spreche jetzt mit Jens Wiesner, er ist Vorsitzender der Eifel-Querbahn e.V. Hallo Herr Wiesner.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Was seid ihr denn überhaupt für ein Verein, Eifel-Querbahn e.V.?
Wir als Verein setzen uns für den Erhalt und die Reaktivierung der Eifel-Querbahn-Strecke ein. Dort ist Ende 2012 der Verkehr eingestellt worden, nachdem damals nicht die nötigen Gelder zur Verfügung gestellt wurden, um nötige Investitionen in die Strecke zu tätigen.
Die Strecke, die geht in Andernach quasi los. Von der Rheinstrecke zweigt sie ab, geht dann über Mayen, Kaisersesch weiter bis nach Gerolstein. Aber auf einem Teilstück davon ist auch noch ganz regulärer Personennahverkehr.
Das ist richtig. Aktuell gibt es Verkehre von Andernach über Mayen bis nach Kaisersesch.
Und da endet dann quasi der Verkehr, aber die Strecke geht noch etwa 50 Kilometer weiter. Und um den Abschnitt geht es jetzt ja eigentlich. Der ist stillgelegt worden wegen einer Brücke kurz vor Gerolstein.
Richtig. Das Hauptproblem war und ist die Pelmer Brücke, die von Gutachtern damals als marode eingestuft wurde. Und das war einer der Hauptgründe, warum nach 2012 kein Verkehr mehr dort stattfinden konnte.
Auf dem letzten Teilstück war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ohnehin nur noch Museumsverkehr oder fuhren da auch noch reguläre Personenzüge?
Nein, es war rein touristischer Verkehr und darüber hinaus auch Güterverkehre. Also es wurde noch regelmäßig Holz in den Bahnhöfen Ulmen und Daun verladen.
Aber man konnte nicht mehr durchgängig reisen. Das war schon vorher zu Ende.
Das war schon vorher zu Ende. Das ist im Januar 1991 bereits erfolgt. Damals hat die Deutsche Bahn dann die Züge eingestellt und dann endeten die Verkehre damals bereits in Mayen.
Das heißt, dann hat man ja das Stück zwischen Mayen und Kaisersesch wieder reaktiviert.
Das ist richtig. Man hat 2001 dieses Stück wieder reaktiviert, nachdem es bereits Ende der 90er Jahre erste Untersuchungen gab, wie man die Strecke wieder in Betrieb nehmen kann.
Ja, jetzt haben wir aber das Reststück zwischen Kaisersesch und Gerolstein. Die Brücke ist ja nur kurz vor Gerolstein gesperrt. Warum hat man denn nicht bis dahin weiter reaktiviert, beziehungsweise die Strecke weiter in Betrieb gehalten?
Es gab damals Bemühungen, zumindest an erst bis Ulmen wieder zu verlängern. Das ist aber dann damals auch an den Kürzungen der Regionalisierungsmittel gescheitert.
Also es war nicht genug Geld da und die Priorität war einfach nicht hoch genug wahrscheinlich.
Richtig, ja.
Ja, jetzt haben wir aber die Strecke da noch liegen. Welchen Zustand hat die denn? Also 2012 sind die letzten Züge gefahren. Wie sieht es da mittlerweile aus?
Es ist abschnittsweise sehr zugewachsen. Auf bestimmten Abschnitten sieht es auch so aus, als ob da jederzeit wieder ein Zug fahren könnte. Ein Teil der Strecke wurde ja im Jahr 2008 auch komplett saniert und erneuert. Also bis Down, also von Kaisersesch über Ulmen bis Down fahren, wäre überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, dann kommt halt der Abschnitt von Daun bis Gerolstein, wo es dann auch um die besagte Brücke geht.
Ja, die Brücke ist ja beschädigt. Manche sagen, man könnte aber mit Schrittgeschwindigkeit noch drüber fahren. Andere sagen, die Brücke ist nicht mehr befahrbar. Wie sieht es denn da aus um die Brücke?
Also es ist schon sehr merkwürdig, wenn im Dezember 2000 noch schwere Güterzüge über die Brücke gefahren sind und es dann anderthalb Jahre später heißt, die Brücke wäre so marode, dass noch nicht mal mehr leichte Triebwagen drüber fahren könnten. Also die Aussagen erscheinen nicht ganz plausibel. Wir hatten auch dazu in 2019 mal Kontakt zu einem Brückengutachter, der auch meinte, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, hier die Brücke zu sanieren, um wieder einen Betrieb möglich zu machen.
Ich erinnere mich da an die Münzgensteiner Brücke in der Nähe von Wuppertal. Das ist eine sehr, sehr hohe Stahlbrücke, die jahrelang nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren wurde, aufgrund von Schäden, aber man konnte fahren. Wäre das denn nicht dann eine Maßnahme, um die Kühlbrücke damit auch befahren zu können?
Das war auch unser Vorschlag, dass man genau dieses nochmal untersucht. Schauen, kann ich nicht einfach diese Brücke mit Schrittgeschwindigkeit befahren? Man muss dazu sagen, die Brücke war bis jetzt maximal 30 Stundenkilometer befahrbar. Und das Gutachten, welches den zusätzlichen Zustand der Brücke bescheinigt, geht davon aus, dass man die Brücke mit 60 km/h befahren würde. Was zum damaligen Zeitpunkt auch schon absoluter Nonsens war.
Ja, aber warum hängt es denn dann jetzt an der Brücke?
Es war einfach das Problem, dass die notwendigen Gelder zur damaligen Zeit nicht zur Verfügung standen. Länder und Kommunen wurden ja leider vielfach auch alleingelassen, wenn es um die Finanzierung von Bahnstrecken ging. Das hat sich ja auch im Jahr 2019 gewandelt, dadurch, dass im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes mittlerweile Reaktivierungsvorhaben mit bis zu 90% durch den Bund gefördert werden.
Jetzt bemüht ihr euch schon seit einigen Jahren um die Reaktivierung eben dieser Strecke. Wie sah es denn da bis kurz vor dem Unwetter aus? Welchen Zustand oder was habt ihr schon erreicht da in puncto Reaktivierung?
Also die politischen Gremien haben sich für die Reaktivierung ausgesprochen und auch der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord wurde mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen mit dem Hintergrund der Unwetterkatastrophe zurückgerutscht, weil man da natürlich sich erstmal drum bemüht, wieder in Richtung Eifelstrecke und den anderen Strecken auch dort die Verkehre oder zumindest den Schienenersatzverkehr soweit auf die Beine zu stellen.
Also Machbarkeitsstudie wurde noch nicht abgeschlossen dementsprechend?
Die ist noch nicht abgeschlossen, nein.
Ja, also wäre es von daher eh noch ganz offen. Jetzt kam aber das Unwetter im Juli. Gerolstein ist von zwei Seiten quasi von der Eisenbahnwelt abgeschnitten und ja, die dritte Richtung, die ist gesperrt wegen eben dieser Brücke und der stillgelegten Strecke. Jetzt gab es immer mal wieder die Idee einer Notreaktivierung. Was wäre denn da möglich?
Also im ersten Schritt würde es einfach darum gehen, ein Baugleis einzurichten, um über die Strecke zum einen die gestrandeten Fahrzeuge, wir haben in Gerolstein 4 Fahrzeuge der DB Regio NRW stehen und auch mehrere beschädigte historische Wagen der Vulkaneifelbahn, die dringend von dort aus geborgen und in eine Werkstatt geführt werden müssten. In einem weiteren Schritt könnte man dann von Gerolstein aus beginnen in Richtung Denzborn, also Richtung Trier weiter, oder in Richtung Jünkerath-Euskirchen die Strecke instand zu setzen und so zum Beispiel dann auch schon kurzfristig die Schülerverkehre, die demnächst dann auch über Schienenersatzverkehr abgewickelt werden müssten, zurück auf die Schiene zu verlagern.
Also Ziel wäre quasi auch die andere Eifelstrecke, die zwischen Köln und Trier ist, abschnittsweise schon wieder befahrbar zu machen. Das wäre schon ein Vorteil der Notreaktivierung der Eifelquerbahn.
Ganz genau. Und eine weitere Möglichkeit wäre, aufbauend auf dem Baugleis, wenn die Strecke es hergibt, quasi eine normale Betriebsgenehmigung auch für die Eifelquerbahn zu beantragen. So könnte man auch zumindest ein rudimentäres SPNV-Angebot realisieren, damit die Region überhaupt wieder über die Schiene zu erreichen wäre.
Das heißt, man könnte das Ganze mit Machbarkeitsstudie und sowas umgehen und dann vielleicht den positiven Nebeneffekt haben, durch die Notreaktivierung die ganze Strecke wieder befahren zu können.
Das sollte man sich in diesem Fall auf jeden Fall anschauen. Wir haben nun eine außergewöhnliche Situation, die es so noch nicht gegeben hat. Und da kann man eigentlich nicht über die Standardwege gehen. Das würde viel zu lange dauern und auch viel zu viel Schaden in der Region anrichten.
Wenn man jetzt mal mit einem Trupp Kettensägen bewaffneter Arbeiter die Strecke entlang wandert und alles an Grünzeug wegschneidet, was da irgendwie im Weg steht, wie schnell könnte man denn wieder fahren auf der Strecke, wenn es jetzt hart auf hart kommen würde?
Also wir haben da auch mal mit Fachleuten gesprochen. Also wenn man wirklich mit entsprechenden Zwei-Wege-Fahrzeugen arbeitet, dann könnte man da in wenigen Wochen, 2-3 Wochen durch sein, dass man zumindest für Bauzüge wieder durchfahren könnte.
Jetzt braucht ein Personennahverkehr auch noch ein paar Bahnsteige. Wie sieht es da aus?
Also wir haben, wie eben schon gesagt, in Daun und Ulmen Bahnhöfe, wo es auch entsprechende Bahnsteige gibt. Aber auch zu Zeiten der Freizeitverkehre gab es noch in weiteren Orten entlang der Strecke Bahnsteige, die halt nicht den aktuellen Anforderungen entsprechen, aber trotzdem nutzbar sind, wie man auch zum Beispiel sieht, wenn man schaut auf der jetzt in Betrieb befindlichen Strecke zwischen Kaisersesch und Mayen, zum Beispiel Monreal ist auch ein Bahnsteig, der im Prinzip noch so aussieht wie vor 40 Jahren.
Also es gibt im betriebenen Eisenbahnnetz schlechte Bahnsteige, die dem gleichen Zustand entsprechen wie auf dem stillgelegten Abschnitt.
Ganz genau.
Wie sieht es denn aus mit Kreuzungsmöglichkeiten? Die Strecke ist ja eingleisig, das heißt, kann immer nur ein Zug fahren in eine Richtung. Wenn man mehrere Züge fahren will, müssen die sich begegnen. Das macht man in Bahnhöfen. Ist da die Strecke noch für vorgesehen? Ist das noch einfach machbar oder sind dann erstmal Stellwerksanpassungen notwendig?
Das ist ohne Probleme machbar. Wir haben in Ulmen und Daun die Möglichkeit zur Zugbegegnung sowie auch noch die Möglichkeit, ein Ladegleis und Abstellgleis zu nutzen. Darüber hinaus ist auch ein einfaches technisches Zugleitsystem installiert, sodass hier also auch mehrere Züge parallel verkehren können.
Ist das noch an ein Stellwerk angeschlossen oder liegen da Rückfallweichen?
Das sind Rückfallweichen, die dort installiert sind.
Das heißt, der eine Zug fährt ein, der andere Zug fährt ein und dann fährt man über eine Weiche raus, die eigentlich für einen falsch liegt, aber da man sie von der einen Seite befährt, geht das. Die Weichen sind dafür ausgerüstet und man braucht theoretisch kein Stellwerkspersonal, was die Strecke dann auch noch besetzen müsste.
Ganz genau. Also man hätte da wirklich auf relativ einfachste Möglichkeit dann die Chance, den Verkehr aufzunehmen.
Ja, das Ganze geht dann über Zugfunk im Übrigen. Der Lokführer holt sich seine Fahrerlaubnis bis zum nächsten Bahnhof. Das ist dann schon noch überwacht von jemandem, der das Sagen hat. Die fahren natürlich dann nicht einfach so. Aber das ist eine Möglichkeit, relativ einfache Verkehre stattfinden zu lassen. Das ist aber auch bei der Eisenbahn durchaus üblich. Das gibt es auf einigen Nebenstrecken, die in Betrieb sind, auch heute noch. Das ist jetzt auch nicht irgendeine Feldwald-Wiesentechnik, die man da zum Einsatz kommen lassen würde. Das ist schon was woanders auch erprobt ist. Jens Wiesner von der Eifelquerbahn, vielen Dank.
Gerne.
In jeder Sendung versuche ich, einen Eisenbahnverein irgendwo in Deutschland vorzustellen. Heute blicken wir gemeinsam nach Brandenburg zur Buckower Kleinbahn. Langsamfahrt.
Museumsbahn.
Ich spreche jetzt mit Uwe Klötzer. Er ist der erste Vorsitzende der Buckower Kleinbahn. Hallo, Herr Klötzer.
Schönen guten Tag. Ja, ich bin der erste Vorsitzende.
Was seid ihr denn für ein Verein, die Buckower Kleinbahn?
Ja, in erster Linie sind wir eine Museumseisenbahn und haben auch ein kleines Eisenbahnmuseum. Das heißt, bei uns wird wirklich 5 Kilometer lang eine Strecke mit Museumsfahrzeugen gefahren, die uns, also dem Verein, auch gehören tut.
Also die Strecke von Buko nach Müncheberg, knapp 5 Kilometer lang, das war ja anfangs mal eine Schmalspurstrecke.
Das ist richtig. Wo die preußische Ostbahn, die von Berlin über Strausberg, Müncheberg, Küstrin und dann weiter Richtung Königsberg in Ostpreußen gebaut wurde, dann hatten die ganzen Städte im Land Brandenburg, also im heutigen Land Brandenburg, das Nachsehen, also Strausberg, Buko, Müncheberg, Selo. Und die durften dann alle ihre eigene kleine Bahn bauen. Da gab es dann das preußische Kleinbahngesetz. Und so wurde 1897 von Buko nach Müncheberg, knapp 5 Kilometer, es sind eigentlich nur 4,7, eine Schmalspurbahn, 750 Millimeter und logischerweise damals mit Dampf gebaut.
Und da war das Ganze noch nicht so vereinheitlicht. Da war im Zweifel eine Lok für eine Strecke da, oder vielleicht mal 2, 3 Loks für eine Strecke. Das war dann irgendwann nicht mehr so ganz rentabel. Dann hat man gesagt, jetzt machen wir eine Normalspurstrecke draus, also in der üblichen Spurbreite.
Richtig. Die Stadt Buckow war irgendwann nicht mehr so ganz zufrieden, besonders in den goldenen 20er Jahren, also 1920, da boomte plötzlich der Tourismus nach Buckow von Berlin aus und die kleinen Wagen, weil es ja nur 750 mm Schmalspur war, die fassten jetzt nicht mehr alle Fahrgäste und, was auch noch hinzukam, der Güterverkehr war ja auch sehr, sehr unrentabel in dem Sinne, weil im Münchenberg musste immer umgeladen werden von dem einen Wagen in den anderen. Und da hat dann die Stadt Buckow gesagt, wir möchten gerne jetzt was Modernes haben, die Regelspur, damit auch die Güterwagen durchfahren können. Und hat auch noch gesagt, wir wollen es auch gern elektrisch haben. Und dann gab es noch eine hübsche kleine Nebenbedingung. Es darf kein Tag Betriebspause sein während der Bauarbeiten.
Das heißt, man hat unter dem rollenden Rad gebaut. Wie kann man sich das vorstellen? Drei Schienengleis und nachher das dritte Gleis raus? Oder wie lief das ab?
Ja und nein. Also man hat teilweise wirklich parallel die 5 Kilometer gebaut. An einigen Stellen hat man denn alles schon vorbereitet und hat dann praktisch ganz schnell am 15. Mai 1930 dann praktisch umgespurt. Dann früh um 8 Uhr fuhr dann noch die letzte Dampfbahn und mittags um 12 war dann die feierliche Eröffnung des elektrischen Betriebes.
Okay, bei 5 Kilometer mit genug Leuten irgendwie machbar. Aber trotzdem klingt es irgendwie im Nachhinein sehr, sehr lustig. Da war eigentlich keine Betriebspause, außer da mal die paar Stunden. Das genau. Ist ja eigentlich ein Witz, wenn man das zu heute vergleicht.
Wenn man das zu heute vergleicht, da würden wir mindestens 20 Jahre Schienenersatzverkehr machen. Das war damals eben so gewollt, war und man hatte sich dann 3 Triebwagen und 3 Beiwagen von der Hannoverschen Waggonfabrik beschafft. Es gab auch ein recht umständliches Fahren anschließend. Man fuhr ja mit Triebwagen, Beiwagen und da das ein klassischer Beiwagen war, hieß es die 5 Kilometer von Buckow nach Münchenberg abkuppeln, drumrum rangieren, wieder ankuppeln, die 5 Kilometer zurück wieder abkuppeln, drumrum rangieren und so weiter. Und 1980, 81 war dann endgültig Schluss mit den Triebwagen und da hatte man dann beschlossen, neue Triebwagen zu bauen. Darauf schließt ja jetzt die Frage von eben. Die neuen Triebwagen sind eben keine Rekonstruktion der alten, so wie es in den Büchern steht, sondern es ist ein kompletter Neubau. Man hat lediglich von alten Güterwagen unten, die Räder und den Rahmen benutzt, aber der ganze Oberbau ist kompletter Neubau aus dem RAW Berlin-Schöneweide bei der S-Bahn. Deshalb sehen die heutigen Triebwagen auch so sehr S-Bahn-ähnlich aus.
Ja, das dachte ich auch erst, wie ich das Bild gesehen habe. So ein bisschen Berliner S-Bahn, aber man sieht auch so ein bisschen den Charme der DDR da draus. Ich lese hier auf Ihrer Internetseite, der elektrische Betrieb wurde 93 eingestellt. Ja. 98 dann überhaupt der Personenverkehr. Was ist denn dann zwischendrin gefahren? Wahrscheinlich irgendwas mit Diesel.
Genau. Also wir wollten ja noch, die neuen Triebwagen sind ja, wie gesagt, 1980, 81 gebaut worden. Man hat das auch sehr geschickt gemacht. Die alten Triebwagen wurden alle ins RAW Schöneweide gebracht. Und nach ein paar Monaten kamen dann die neuen Triebwagen. Und so hat jeder gedacht, ach Gott, das ist eine Rekonstruktion, nicht? Man hat das auch sehr schön gemacht, indem man unten auch noch ein paar Eisenteile rangebaut hat von 1930, Fischerfirma und so, sodass jeder denkt, ja, wunderbar rekonstruiert. Aber im Endeffekt, wie gesagt, es ist ein Neubau. Und diese Triebwagen fuhren jetzt praktisch bis zur Wende. Und kurz nach der Wende brach natürlich der Fahrgastverkehr zusammen. Gerade in der Ostregion, da Richtung Polen, da waren ja über 30% Arbeitslose, sodass der Arbeiterberufsverkehr, der früher stattfand, und die Buckower Kleinbahn ist teilweise schon zwischen 3:30, 4 gestartet, früh, also 3 Uhr noch was, und der letzte Zug kam 1 Uhr noch was in Buckow an, sodass immer der Anschluss nach Berlin war. Das heißt, da gab es nur 2 Stunden Betriebspause in der Regel. Das war vollkommen erledigt. Da fuhr keiner mehr um 3:30 mit dem Zug, damit er um 6 Uhr in Berlin Schöneweide an der Werkbank stand. Da haben die Leute gesagt, mit 5-mal umsteigen, das machen wir jetzt mit dem Auto, da sind wir in einer Stunde da und da brauchen wir keine Bahn mehr. Und dadurch, und Tourismus brach ja auch vollständig erstmal zusammen nach Buckow. Und da hat man dann ganz klar gesagt, wir dünnen den Fahrplan erstmal ein bisschen aus. Und dann kam ein ganz böser Punkt. Also erstmal fuhr sie noch, aber der große Energieversorger, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt, also heutzutage ist es E.ON, ob das damals schon 1993 war, aber jedenfalls dieser Energieversorger hatte angekündigt, dass die Stadt Buko von 10 kV Landesnetz auf 20 kV Landesnetz angehoben wird. Und das hätte aber bedeutet, dass der alte Umformer, der das Wechselstrom auf Gleichstrom ummacht, das war ja ein Quecksilber-Gleichrichter-Umrichter, dass der sofort umgebaut werden muss. Und das war praktisch der Anlass, am 23. Mai 1993 zu sagen, heute ist der letzte Zug und danach schalten wir den Strom aus. Wie gesagt, die Fahrgastzahlen waren rückläufig, jetzt hätte das Unterwerk umgebaut werden müssen und das war der Punkt, wo man gesagt hat, nee, wollen wir nicht mehr. Dann hat man das Ganze übergeben, was heute DB Regio ist, also von der S-Bahn ging die Rechte an DB Regio über, damals war es ja noch Reichsbahn 93 und dann fuhren die mit Ferkeltaxen, also Dieseltriebwagen. Und dann wurde der Verkehr immer mehr ausgedünnt. Das artete dann so weit aus, dass von 93, 94 ging es noch, 95 fingen wir schon an, nicht mehr den ganzen Tag zu fahren, 96 fuhren wir nur noch von knapp um 12 bis um 18 Uhr und davor und danach schon immer Bus und in den Jahren 97, 98 fuhren wir überhaupt nur noch in den Sommermonaten sozusagen als, für Touristen, nicht? Und in den ganzen Wintermonaten fuhren wir gar nicht mehr. Und so war es denn, dass im September 98 praktisch die Strecke endgültig stillgelegt wurde.
Ja, jetzt haben Sie aber immerhin die Triebwagen aus den 80er Jahren, die ja dann auch eine Weile überflüssig waren, durch den Dieselbetrieb. Wie kamen die dann zu Ihnen?
Das war sehr witzig. Also einer, der in Buko wohnte, der auch bei der S-Bahn fuhr und in Buko fuhr, der war sozusagen mit auch Initiator, das ist der Herbert Preuße gewesen, der hatte versucht, die Bahn zu retten und der kannte ja den Dienststellenleiter von Friedrichsfelde, war ja sein Vorgesetzter und ist dann nach 93, wo stillgelegt wurde, praktisch fast die Woche einmal da gewesen bei dem oben und hat den gebettelt, gib mir doch die Wagen und irgendwann, und das war ja noch in der Zeit nach der Wende da, konnte man noch recht einfach entscheiden, nicht? Und dann hat der Dienststellenleiter irgendwann einen Zettel fertig gemacht, einen Stempel und hat sozusagen die Wagen dem Verein geschenkt gehabt. Sodass praktisch alle 6 Wagen, also 3 Trieb, 3 Steuerwagen, dem Verein damals schon gehörten. Die Gleisanlagen und die Halle und das alles, das war weiterhin Deutsche Bahn oder damals ja noch Reichsbahn. Und da war sogar witzig, dass die sogar 93 anboten, dem Verein für eine symbolische Mark plus Mehrwertsteuer, waren 16 Pfennige, für eine Mark 16 die gesamten Gleisanlagen mit Bahnhofsgelände und so zu kaufen. Damals hatte der Verein wahnsinnige Angst mit den Folgekosten und traute sich das nicht, war. Später haben wir das dann bitter bereut, war, das sage ich mal so.
Auf eurer Internetseite habe ich gelesen, man kann bei euch gegen einen Geldbetrag selber mal fahren, als sogenannter Ehrenlokführer dann unter Aufsicht.
Genau.
Wie läuft das denn ab?
Die Idee war im Prinzip mal sogar durch mich gekommen, weil nun sind wir ja letztendlich Straßenbahn und da dachte ich, mein Gott, es gab vor vielen Jahren, gerade mal, sagen wir mal, vor 20 Jahren oder so, gab es in den ehemaligen DDR-Gebieten sehr viele Straßenbahnbetriebe, die Ehrenstraßenbahnführer anboten. Ob das Halle war, ob das in Jena war mit den Gotha-Triebwagen. Und also gab es viele Städte, Berlin sogar auch eine ganze lange Zeit lang. In den westdeutschen Städten ist das weniger der Fall gewesen, wegen den Bestimmungen oder so. Also da waren die jeweiligen Länder nicht so locker drauf zu sagen, dass hier einer einfach mal so, ohne dass er einen gültigen Führerschein hat, da vorne mitfährt und selber fährt vor allen Dingen. Und im Land Brandenburg konnten wir diese Regelung durchsetzen. Das heißt also mit anderen Worten, das findet außerhalb des normalen Fahrplans statt, also bei uns jetzt in der Mittagspause, dass wenn man sich angemeldet hat, dort eine Einweisung kriegt und dann mit in der Regel bin ich das denn sogar, mit mir persönlich denn eine Runde komplett fährt. Also die fährt ja auch vollkommen selber. Natürlich helfe ich ihm oder leite ihn an. Und man kann auch ein paar Leute noch mitbringen, nicht? Wir haben also die Zahl 6 gesagt, nicht? Das heißt, dass man seine Frau oder Kind oder wenn es eine Frau ist, seinen Mann mitbringt. Wir haben auch ein paar Frauen gehabt, die schon Ehrenlokführer sind.
Also hier kann jeder mal Lokführer sein, wenn genau. Er ein bisschen Geld bezahlt und ja die Fahrt genau. In der Mittagspause nutzt. Wie oft fahrt ihr denn überhaupt?
Wir fahren im Prinzip 7 Runden, also vormittags 3, nachmittags 4. Das bedeutet, wir haben einen stündlichen Verkehr. Immer drauf angepicht auf die Eisenbahn, die von Berlin kommt, also Berlin, Müncheberg, Küstrin, die RB 26. Und im Vormittag fahren wir so, dass wir Anschluss von Berlin haben und im Nachmittag ist es genau umgedreht, dass wir den Anschluss von Buko nach Berlin haben. Sodass denn früh gefahren wird ab kurz vor 10 bis dann um 12:30 und dann von 14:30 bis um 6 abends. So sind die Fahrzeiten. Es ist immer ein stündlicher Verkehr. Es gibt dann auch ab und zu mal, dass wir Halbstundentakt machen bei besonderen Sachen nicht. Zum Beispiel haben wir uns jetzt angewöhnt, seit 2 Jahren durch den Schweizer Triebwagen, den wir haben, dass wir dann einen Halbstundentakt eingeführt haben an dem Tag, wenn wir den einsetzen. Da fährt dann also unser Zug normal und zwischendurch dann einmal der Schweizer Triebwagen.
Und wenn ich das richtig lese, von Mai bis Oktober immer samstags und sonntags richtig. Sowie Feiertage.
Wir fahren es beginnt immer am 1. Mai, es sei denn Ostern oder so ist gerade davor, dann nehmen wir das auch mit, aber ansonsten beginnt es am 1. Mai und bis zum 3. Oktober und dann wird aber jedes Wochenende gefahren, immer nach dem festen Fahrplan und sollte es einen Feiertag geben, die sind ja am meisten dann immer am Anfang, im Mai, Juni, dann fahren wir auch an den Feiertagen.
Ja, ist auch gar nicht teuer. 3 Euro für Hin- und Rückfahrt, 5 Euro, Kinder die Hälfte. Also der Fahrpreis ist auch der Streckenlänge angemessen. Wie lange dauert eine Fahrt?
13 Minuten. Also das heißt, die Hälfte der Zeit, 6-7 Minuten, ist man in einer Zwischenstation Waldsiebersdorf und dann nochmal 6-7 Minuten nach Müncheberg, ja. Und die 13 Minuten wieder zurück war und in Müncheberg wird dann immer so um die 10 Minuten gestanden. Also wenn man in Buko beginnt, nicht, und fährt so eine Runde rum, dann ist man in einer reichlichen halben Stunde bis 40 Minuten wieder zurück.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Uwe Klötzer, erster Vorsitzender der Bukoer Kleinbahn.
Und ich danke auch. Auf Wiederhören.
Das war wieder Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Ich verweise euch jetzt noch auf langsamfahrt.de, Ausgabe 23. Und dort gibt es neben dem Podcast auch noch weiterführende Links zu allen Themen. Die Musik im Hintergrund ist von DJ Tuvik, der Titel heißt Die Bahn. Und zwischen den Interviews hörten wir heute von Jason Shaw den Akustik Blues. Ich verabschiede mich nun auch von allen Hörerinnen und Hörern am Radio, bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg, Radio Swupfurt und Radio RFM. Damit die Sendung immer genau eine Stunde lang geht, muss ich die Interviews kürzen. Um die Interviews aber in voller Länge zu hören, verweise ich euch auf den Podcast der Sendung. Den findet ihr auf langsamfahrt.de. Ausgabe 23. Und dort gibt's auch immer mal wieder Podcasts, die nicht im Radio laufen. Also abonniert doch bitte den Podcast auf langsamfahrt.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Habt ihr noch Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder schreibt mir auf Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast unter @langsamfahrt. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, euer Gregor Börner.